Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Netzaktivitäten von Künstlern haben etwas geradezu Unerschöpfliches. Selbst wenn ihnen der direkte Blick des Betrachters und überhaupt die körperliche Anwesenheit von Zuschauern und Zuhörern fehlt, aufhören ist zurzeit keine Alternative. Heute ist der Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung. Die deutsche UNESCO-Kommission hat ihn zum Anlass genommen, mit Gesprächspartnerinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die neuen Herausforderungen zu diskutieren, im virtuellen Raum natürlich. Am Abend habe ich mit Julius Heinicke gesprochen. Er hat in Hildesheim den UNESCO-Lehrstuhl Kulturpolitik für die Künste in Entwicklungsprozessen inne. Resiliart ist ein Begriff, der über der heutigen Veranstaltung stand.
Ja, Resiliart genau ist ja erstmal ein starker Begriff. Er zeigt erstmal, wie die Künste sich mit der Corona-Krise auseinandersetzen und hier widerstandsfähig sind, weil sie trotz der fehlenden leiblichen Kopräsenz hier digitale Möglichkeiten gefunden haben, um in die Diskussion hineinzugehen und um hier neue Räume zu erobern.
Worin bestehen denn für Sie die kulturpolitische Gesellschaft und die UNESCO, die die Debatte mitorganisiert haben, die zentralen Herausforderungen des Kultursektors in dieser Krise?
Ich denke, weltweit eint den Kultursektor, dass die Kulturschaffenden vor existenziellen Krisen stehen. Das haben sie in allen Ländern im Moment der Welt, dass Aufträge wegbrechen, dass gerade auch die freien KünstlerInnen hier Existenzsorgen haben und einfach ja, kein Geld. Und das ist eine große Herausforderung, die die Kulturszenen weltweit trifft. Auf der anderen Seite ist ein spannendes Phänomen zu sehen, dass trotz dieser existenziellen Bedrohung Künstlerinnen sehr kreativ sind, hier mit der Krise umzugehen, mit der Vereinsamung der Menschen umzugehen, neue Formate entwickeln, auch ganz besondere Formate entwickeln. Und das ist eben diese zweischneidige Sache, die es aber lohnt, darüber zu diskutieren.
Können Sie, Herr Heinicke, da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen? Sie haben natürlich als jemand, der den Lehrstuhl innehat für Künste in Entwicklungsprozessen, sicherlich auch Künstler, Künstlerinnen außerhalb Europas auf ganz anderen Kontinenten im Blick.
Ja, also ein Beispiel ist eine Schauspielschule für Jugendliche aus den Townships in Südafrika, die hier Jugendlichen die Möglichkeit gibt, Vorschauspieltraining zu machen. Und normalerweise wären jetzt die Präsentationen dieser SchauspielerInnen. Und das ist ein ganz wichtiges Format, weil hier auch viele ArbeitgeberInnen dabei sind. Und nun haben sie entschieden, okay, wir machen das auf Facebook. Also wir präsentieren die jungen Menschen und ihre Projekte auf Facebook. Und so gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, dass das gesehen wird. Also das ist sicherlich eine tolle Initiative. Es gibt aber auch andere Initiativen, dass angerufen wird zu Hause von KünstlerInnen, dass man praktisch dort, wo man einsam ist, auf einmal eine Theaterstimme hört. All das sind weltweite Perspektiven, die, glaube ich, sehr spannend sind und sehr lohnenswert sind, diese jetzt auch in dieser Zeit wahrzunehmen.
Wurde denn heute auch darüber geredet, dass es Länder geben könnte oder sollte, die stärker gefördert werden, während der Krise, aber auch danach?
Ja, darüber wurde diskutiert, dass natürlich in der Krise deutlich wird, wie verletzlich viele Kulturszenen sind. Und wir haben natürlich die Situation in Deutschland, dass wir hier noch viele öffentliche Förderungen haben, die ja auch weiterlaufen. Aber in vielen anderen Ländern der Welt gibt es diese Förderung nicht. Und dass dann, wenn so eine Krise da ist, das ganze System und der ganze Kultursektor zusammenbricht und dann natürlich auch eine Szene am Stärken ist, die über Ausschluss funktioniert, die sagt, wir brauchen das Internationale nicht, wir sind eine eigene Gemeinschaft. Wir müssen uns von den anderen trennen. Die anderen sind schuld an dieser Krise. Und um diese Tendenzen, die es ja auch hierzulande gibt, entgegenzutreten, muss natürlich Kultur in Ländern vor allem auch gefördert werden, in denen es weniger öffentliche Förderung gibt. Das ist sicherlich auch eine postkoloniale Debatte, die wir starten müssen und die jetzt hier nochmal an neuen Impulsen gewinnt.
Was wollen Sie tun, damit nicht noch mehr internationale Kulturkooperationen, noch größere Projekte gekippt werden, einfach wegfallen?
Ja, es muss einen Infrastrukturfonds, es muss Hilfefonds geben für diese Projekte, denn die sind für unser weltweites Zusammenleben. Das haben wir ja in der Krise gesehen, dass eben aus diesen internationalen Szenen diese wichtigen Programme entstanden sind, wo jeder, der alleine zu Hause sitzt, teilhaben konnte. Und das ist natürlich der Verdienst dieser internationalen Szenen. Und nun stehen wir vor einem Punkt, dass all diese Festivals, all diese Kooperationen zusammenbrechen. Und da muss ein Staat wie Deutschland, da muss aber auch Europa, da müssen aber auch Privatförderer hier Geld in die Hand nehmen und sagen, das ist uns wichtig und das ist unsere Zukunft und hier müssen wir investieren. Das wird zum Teil auch gemacht. Also Solidarität ist natürlich ein großes Thema.
Mit diskutiert hat heute auch die Leiterin des Einladungsprogrammes der Frankfurter Buchmesse. Ob die in diesem Jahr überhaupt stattfindet, soll noch im Mai entschieden werden. Wie kann man denn den Ausfall solch immenser Veranstaltung kompensieren? Das ist die weltweit größte Buchmesse und natürlich auch den Einsatz der Gastländer, die Besuche und Lesungen und Veranstaltungen im ganzen Land geplant haben.
Das ist eine der großen Herausforderungen gewesen für die Frankfurter Buchmesse, dass natürlich hier alle gefragt sind. Also einmal natürlich die VeranstalterInnen, aber natürlich auch die Gastgeber und die Gastländer, dass hier zusammen überlegt werden kann, wie können wir die Bücher digital verbreiten. Es wurde auch gesagt, dass natürlich der Buchhandel sehr viel über Bestellungen machen konnte, dass sehr viele Leute engagiert waren, Bücher zu bestellen. Aber ich denke, dass hier viel verloren gegangen ist tatsächlich und das werden wir gar nicht auffangen können. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich beginnen und zu überlegen, wie können wir zumindest in Zukunft diesen Verlust wieder wettmachen.
Wie schwer ist es denn, Prioritäten zu setzen und kommt man umhin, es zu tun?
Wir werden Prioritäten setzen müssen, aber wir können vielleicht etwas daran ändern, zu entscheiden, wer diese Prioritäten setzt. Das ist vielleicht auch etwas, was wir aus der Krise lernen können, dass wir andere Stimmen hören, dass wir nochmal innegehen und überlegen, wer entscheidet eigentlich, welche Programme gefördert werden. Gerade jetzt bei den Ländern, die sehr stark von der Krise betroffen sind, können wir hier nicht neue Formate finden, dass die Prioritäten hier sich ändern, wechseln. Das ist sicherlich auch eine Chance.
Dann hoffen wir einfach mal auf die Bereitschaft, Plätze zu tauschen. Denn das beinhaltet das ja auch. Julius Heinicke, Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls Kulturpolitik für die Künste in Entwicklungsprozessen an der Universität Hildesheim zu ResiliArt, eine Initiative, die in dieser Krisenzeit nach Lösungsansätzen für die nationale Kulturpolitik und die internationale Kulturkooperation sucht. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.